Ja, das Thema von der heutigen Predigt, das kann man schon sehen, christliche Grundsätze über den Umgang mit Geld und Besitz. Ich bin auf das Thema gekommen, oder warum spreche ich darüber? Wir haben in der Faszination Bibel letzten Donnerstag über den zweiten Korintherbrief gesprochen und dort stehen zwei Kapiteln, wo Paulus versucht, die Korinther zu überzeugen, warum es so wichtig ist, mit ihrem Geld auch Gott zu verherrlichen und die arme Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Und da sind wir auf den Gedanken gekommen, dass es wichtig wäre, auch mehr über das Thema Geld zu sprechen, obwohl wir Deutsche normalerweise sagen, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wir suchen in der Bibel zuvorderst meist Trost, aber keine finanziellen Anweisungen. Wenn wir was über Geld erfahren wollen, dann neigen wir dazu, vielleicht Wall Street Journal oder die Zeitschrift Das Kapital oder die Wirtschaftswoche zu lesen. Die Bibel soll sich mit dem beschäftigen, was geistlich und was himmlisch ist, aber Geld, das ist ja materiell, das ist irdisch. Die Bibel ist religiös, aber Geld ist säkular. Der Pastor, der darf über Liebe und über Brüderlichkeit und über Gnade reden, das reicht. Aber Jesus und die anderen Autoren der Bibel denken da offensichtlich ganz anders. Denn die Bibel spricht sehr viel mehr über Geld, als wir das denken, obwohl wir meist meinen, Glauben und Geld hat nicht viel miteinander zu tun, hat Jesus mehr über das Thema Geld gesprochen als über irgendein anderes Thema. Man kann fast sagen, es war das Lieblingsthema Jesu. 16 von 38 Gleichnissen drehen sich um das Geld und um die Verwaltung von Geld und Besitz. So sprach Jesus zum Beispiel, ein paar Beispiele über den reichen Kornbauern, über die arme Witwe, die er den letzten Cent gibt. Er sagt, dass eher ein Kamel durchs Nadelöhr passt, wie ein Reicher in den Himmel kommt. Er empfiehlt anderen, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Er will das Erbe der Leute nicht teilen, spricht von klugen und von schlechten Verwaltern, von Schulden, von dem Götzen Mammon, von den Sorgen und von dem Sparen und dass wir das Geld nicht vergraben sollen und dass dort, wo unser Herz ist, auch unser Schatz ist. Nein, wo unser Schatz ist, auch unser Herz ist. Warum wird in der Bibel so viel über das Geld gesprochen? Ich glaube, dass das so ist, weil es einerseits in unserem Leben tatsächlich eine ganz wichtige Rolle spielt und zum anderen, dass wir ganz offensichtlich nicht so richtig damit umgehen können. Vielleicht kennt ja jemand von euch das Lied von den Prinzen, ich wäre so gerne Millionär. Kennt das jemand? Ja, kann es jemand singen? Ja. Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär. Ja, wie viele von uns wären vielleicht auch gern Millionär. Dann stellen wir uns vor, wäre das Leben doch einfach und locker. Ja. Aber das Thema ist ja zugleich ein ganz brisantes Thema, denn Reichtum und Besitz, aber auch Armut und Verzicht sind Themen, die bei uns manchmal sehr starke positive oder auch negative Gefühle auslösen. So sagt man ja auch, wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf. Und ich habe gelesen, dass bei 39% aller zusammenlebenden Paare der Umgang mit dem Geld das Streitthema Nummer 1 ist. Ich frage jetzt nicht, bei wem das hier so ist. So jedenfalls ein Meinungsforschungsinstitut. Vielleicht beschäftigt uns das Thema auch nachts. Du liegst in den Nächten wach und dein Seelenfrieden liegt an manchen Tag brach, weil du dir Sorgen machst um dein kleines oder großes Vermögen, um dein Haus oder um deine Rente oder um deine Kronjuwelensammlung. Ich weiß ja nicht, was jeder hat. Auch das Thema Spenden von Geld ist ja ein brisantes Thema, ein spannendes Thema. Manche geben alles bis auf ihr letztes Hemd, andere sind da lieber zurückhaltend. Manche haben viel Geld, andere wenig. Da wird aber in der Regel nicht drüber gesprochen. Und trotzdem müssen wir uns doch alle immer wieder mit den Fragen des Geldes auseinandersetzen. Macht dann das Geld glücklich? Auch darüber wird gestritten. Wer glücklich sein will, der darf jedenfalls nicht so wenig haben, dass er Hunger hat. Und doch leben die glücklichsten Menschen nicht in den reichen Ländern. Wenn man zu viel hat oder zu wenig, dann ist das nicht gut. So steht es jedenfalls in den Sprüchen. Dort heißt es Sprüche 30, Vers 8 und 9, bewahre mich davor, lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Ja, so dreht sich doch viel in unserem Leben um das Geld, weil es hat eine große Macht. Es hat nämlich einige Eigenschaften. Es kann uns zum Beispiel Sicherheit geben. Es hat diese Verheißung in sich, wenn du mich hast, dann bist du sicher. Dann kannst du manchen Problemen ausweichen. Und das ist ja eigentlich etwas, was sonst nur Gott tut, diese Sicherheit versprechen. Oder auch Anerkennung, Ansehen. Ja? Wer viel Geld hat, hat auch Ansehen. Manchmal sogar dann, wenn man weiß, dass er das Geld gar nicht auf legale oder so ganz legale Weise verdient hat. Ja? Und so ist das Thema Geld so wirklich ein existenzielles Thema. Auch sicher bei uns, wo sich mancher Gedanken macht, wird die Rente reichen oder wird sie irgendwann von der Inflation aufgefressen? Wie soll das werden? Oder gerade wenn man Schulden hat, das kann einem ja richtig kaputt machen auch. Da stehen vielleicht manchen die Schweißperlen auf der Stirn und er fragt sich, ja, wie wird das werden? Und ja, andere Dinge lesen wir selbst in der Bibel von den Erbstreitigkeiten. Es ist wirklich erschreckend, wie viele Familien zerbrechen und sich zerstreiten, gerade an dieser Frage. Und so spielt das Geld immer wieder eine enorme Rolle in unserem Leben. Ich kann natürlich heute nicht über all das reden, was über Geld zu sagen wäre. Es stehen in der Bibel über 2230 Sätze zum Thema Geld. Also wenn ich die jetzt betrachten will, das klappt nicht. Ich sage auch gleich, dass ich dieses spannende Thema Schulden zum Beispiel ganz ausspare. Wenn man da Schulden hat, dann muss man doch was unternehmen. Da steht auch viel zu in der Bibel drin. Aber vielleicht müsste man das an einem Seminar mal betrachten. Jedenfalls setzen sich viele diesem Ziel, viel Geld zu verdienen, bis sie dann vielleicht eines Tages vor Gott stehen und merken, dass ihnen das gar nicht beeindruckt. Hütet euch vor aller Habgier, sagt Jesus. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Gerade an diesem Thema Geld kann unser Leben auf Abwege und ins Scheitern kommen. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass wir heute einmal ein paar Grundsätze, christliche, biblische Grundsätze über den Umgang mit Geld und Besitz gemeinsam betrachten. Es sind drei, die dann noch ein bisschen aufgefächert werden, die ich betrachten will. Aber bevor wir zu so einem ernsten Thema kommen, habe ich noch eins, zwei Witze zum Thema Geld. Mal sehen. Ein Anleger fragt seinen Anlageberater, ist jetzt wirklich all mein Geld weg? Aber nein, es ist doch nicht weg, es gehört jetzt nur jemand anderem. Also Geld lässt sich ja gar nicht auf. Oder der Ehemann sagt zur Ehefrau, Liebling, wir sind jetzt seit 20 Jahren verheiratet und du bist immer nur zärtlich zu mir, wenn du Geld willst. Darauf sie, ja, ist das denn nicht oft genug? Und der Angestellte zum Chef, Sie haben mir doch mehr Gehalt versprochen, wenn Sie mit mir zufrieden sind. Ja, aber wer kann schon mit jemandem zufrieden sein, der mehr Gehalt will? Und so könnte ich fortfahren, aber ich lasse es mal hierbei und wir konzentrieren uns jetzt auf die biblischen Grundsätze. Und der erste Grundsatz ist der: Akzeptiere, dass Gott der eigentliche Herr über dein Leben und über alles, was du besitzt, ist. Damit auch über deinen Besitz und über dein sogenanntes Eigentum. Er ist der souveräne Eigentümer über alles. Im Psalm 24, Vers 1 steht: Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Was wir haben, ist uns also eigentlich nur geliehen, vorübergehend für eine kurze Zeit ausgeborgt. Ein zweiter Grundsatz: Gott versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. In Sprüche 10, Vers 22 heißt es: Reich wird nur der, dem Gott Gelingen schenkt. Eigene Mühe allein hilft nicht weiter. Auch wenn viele Leute, die reich sind, denken, dass sie sich das selber nur verdient haben, weil sie so fleißig sind, es stimmt nicht. Wenn wir Glück haben und einfach hier in unserem Land leben und vielleicht begabt sind, können wir Reichtum ansammeln. Aber es ist nicht nur in unserer Hand. Und so heißt es in Philipper 4, Vers 19: Aus seinem Reichtum, und Gott ist unendlich reich, wird euch Gott durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Alles, was wir haben, ist doch von Gott. Oder hast du irgendetwas, was du nicht bekommen hast? Und dabei besteht unser Reichtum ja nicht nur in materiellen Gütern, sondern auch, vielleicht sogar vor allem in geistlichen Gütern, dass wir Frieden haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können, Gesundheit, Zeit. Es sind oft die Dinge, die man nicht kaufen kann, die viel wertvoller sind, was man auch dann spürt, wenn sie einem fehlen. Man kann mit Geld vielleicht ein Haus kaufen, aber kein heiles Zuhause. Man kann mit Geld ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Man kann mit Geld eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Man kann vielleicht ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Und man kann Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Vielleicht können wir uns einen Moment Zeit nehmen, einmal darüber nachzudenken, wie wir uns eigentlich selber einschätzen. Hältst du dich für arm oder reich? Hast du den Eindruck, dass Gott dir genug gegeben hat, oder ist es zu wenig? Wie viel von unserem Denken dreht sich eigentlich um den Besitz? Gibt es da etwas, was wir mit Gott bereden sollten? Vielleicht auch Streit in der Familie darum? Was würde uns helfen? Was würde dir helfen, den Reichtum in deinem Leben noch mehr zu entdecken? Wie schätzen wir dasselbe ein? Sehen wir, was Gott uns geschenkt hat? Wir sind immer zuerst Beschenkte. Die Frage ist: Wie gehen wir mit diesen Geschenken Gottes um? Weil das letztlich unseren Lebensstil bestimmt. Ob wir sammeln oder damit wirtschaften, ob wir was vergraben, ob wir dankbar sind und zufrieden leben oder unzufrieden und mürrig. Er versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Drittens, wir Menschen sind von Gott als zeitliche Verwalter eingesetzt. Gott will sehen, wie wir mit den von ihm erhaltenen Gütern und Gaben umgehen. Allein ihm gegenüber müssen wir uns verantworten. Es geht darum, das anvertraute Gut gut zu verwalten. Jesus erzählt dazu ja einige Geschichten von guten und schlechten Verwaltern. Und Gott hat uns sozusagen zu seinen Partnern gemacht und uns die Erde anvertraut. Es geht darum, dass wir seine Art der Haushalterschaft auch erlernen. Jesus macht dabei klar, dass es nicht darum geht, was wir absolut erwirtschaften. Dass das Ziel also nicht darum geht, hier möglichst viel anzusammeln, Millionär oder gar Milliardär zu werden, sondern dass es nur darum geht, wie ich dann mit dem umgehe, was Gott mir denn jetzt gegeben hat. Sei es nun viel oder wenig. Und darum heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 12, wenn ihr wirklich etwas geben wollt, dann ist es nicht entscheidend, wie viel ihr geben könnt. Denn Gott wird eure Gabe nach dem beurteilen, was ihr habt, und nicht nach dem, was ihr nicht habt. Es macht also keinen Sinn, dass wir uns irgendwie mit anderen vergleichen, sei es, dass sie mehr haben oder dass sie weniger haben, mehr geben oder weniger. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, steht noch, von Verwaltern verlangt man vor allem Treue und Zuverlässigkeit. Mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder andere in diesem Punkt über mich urteilen, schreibt Paulus. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Entscheidend ist allein Gottes Urteil. Und das sollten wir uns bewusst machen beim Umgang mit den von Gott verliehenen Gütern. Und weil das so ist, kann auch selbst ein Mensch, der vielleicht selbst weniger hat und sich arm einschätzt, etwas beitragen, was wertvoll ist. Jedem ist es möglich, in den Augen Gottes etwas Großes zu tun. Auch der armen Witwe, die nur ihren letzten Cent gegeben hat, Jesus stellt sie heraus als besonders glaubend. Paulus schreibt im Korintherbrief von den armen Christen in Mazedonien und die doch in der Lage waren, die Gemeinde in Jerusalem so großzügig zu unterstützen. Und viertens, das Ansammeln von Besitz und Reichtum ist nach der Bibel kein lohnenswertes Lebensziel. Wir alle sind nackt in diese Welt hineingekommen und werden sie auch ohne alles wieder verlassen. Deshalb heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, dabei ist in der Tat jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind auf diese Welt gekommen, ohne etwas zu besitzen, und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft sind die Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels erlegen? Wie oft haben sie sich in seinen Netzen gefangen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Du aber, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und dienst ihm. Lass dich deshalb von all diesen Dingen nicht gefangen nehmen. Bemühe dich vielmehr mit aller Kraft um ein Leben, mit dem du einmal vor Gott bestehen kannst. Setze alles daran, dass dir nichts wichtiger wird als Gott, dass du an ihn glaubst und deine Mitmenschen von ganzem Herzen liebst. Geld und Besitz hat eine große Verführungsmacht. Ich kann uns vom Weg mit Gott abbringen, wenn das alles zu viel Raum in unseren Herzen einnimmt. Wird es zum Götzen? Und darum sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hab hier noch ein Bild mitgebracht, Anbetung des Mammon. Der erste Grundsatz ist also, akzeptiere, dass Gott der eigentliche Herr über dein Leben ist und damit auch über allem, was du besitzt. Der zweite Grundsatz heißt, lebe diese Grundsätze der Verantwortlichkeit. Verantwortlich vor Gott leben, verantwortlich umgehen mit dem, was er uns anvertraut hat, das heißt vor allem, ehrlich zu sein, auch beim Erwerb von Besitz. Wir dürfen nur auf rechtschaffene und ehrliche Weise unser Geld verdienen. Es wird oft in den Sprüchen gesagt, Sprüche 15, 27, wer sich auf unehrliche Weise Gewinn verschafft, stürzt seine Familie ins Unglück. Wer keine Bestechungsgelder annimmt, führt ein gutes Leben. Oder Sprüche 28, Vers 6, lieber arm sein und ehrlich leben, als reich sein und betrügen. Oder Sprüche 22, 23. Beraube nicht den Armen, der sich nicht wehren kann. Untergehe keinen Hilflosen vor Gericht. Denn der Herr sorgt für ihr Recht und denen, die sich hintergehen, raubt er das Leben. Ich könnte noch viele weitere Sprüche zitieren. Auch Sprüche 11 stehen ganz viele. Auch Jesus geht darauf ein und ermahnt uns sogar ehrlich, unsere Steuern zu bezahlen. Bei dieser Steuerfrage, wo die zu ihm kommen und Jesus dann am Ende sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gott braucht niemanden, der perfekt ist, sondern er will Menschen, die ehrlich sind. Und ehrlich auch im Umgang mit den materiellen Dingen. Ein zweites Prinzip der Verantwortlichkeit ist, dass die Fürsorge für die eigene Familie in unserer Verantwortung steht. Das bleibt wichtig, das ist wichtig, zunächst auch für die eigene Familie zu sorgen. Wir dürfen die Verantwortung, die wir da haben, nicht ausspielen gegenüber anderen Verantwortungen, auch nicht gegenüber die, sie uns einzusetzen für das Reich Gottes. Im 1. Timotheusbrief 5, Vers 8 heißt es, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, und das gilt besonders für die Familienmitglieder, der ist kein Christ, er ist schlimmer als ein Heide. Und damit liegt Paulus ganz auf einer Linie mit Jesus, der ja auch die Pharisäer sehr schimpft, als sie mit diesem Trick, Korban zu sagen, sich darum drücken wollen, für ihre Eltern im Alter zu sorgen und dieses Geld lieber den Tempel spenden. Und schließlich ist es sicher ein christlicher Grundsatz der Verantwortung, auch die Gemeinde als dem gegenwärtigen Reich Gottes zu unterstützen. Das heißt, die eigenen Finanzen so zu verwalten, dass sich auch die Gemeinde unterstützen kann. Den Gemeindeaufbau, vor allem auch die Diakonie, die Hilfe für die Armen, die Mission, die Weitergabe des Evangeliums, dass auch andere Anteil haben an diesen wertvollen geistlichen Gütern. Und eine Orientierung gibt für viele da der Zehnte im Alten Testament. Er kann hilfreich sein, obwohl es keine feste Regel ist. In Malachi 3, Vers 10 habe, heißt es, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Das ist so ein Prinzip, das immer wieder in der Bibel auftaucht, dass Gott sagt, gebt doch treu auch für das Reich Gottes, es ist alles von mir und ich werde euch dafür segnen, so dass man das vereinfacht sagen könnte, den Zehnten geben bringt Glück, vielleicht etwas vereinfacht. Die Frage aber ist schon eigentlich, wie viel von dem, was Gott uns gegeben hat, dürfen wir eigentlich für uns behalten? das, was wir für uns verbrauchen, das steht ja dann nicht mehr für anderes zur Verfügung. Es geht in der Gemeinde ja immer auch um einen Ausgleich von Überfluss und Mangel, um ein Werk der Liebe. Geben und teilen, das ist ein Ausdruck der gelebten Gemeinschaft zwischen den Christen. Sie zeigt, dass ihre Liebe untereinander echt ist, nach dem Vorbild Jesu Christi. Wichtig ist Paulus dann schließlich noch eines bei diesem Geben, nämlich, dass es immer freiwillig ist und aus frohem Herzen erfolgen soll. Er schreibt im 2. Korintherbrief: So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht, weil die anderen es tun. Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Und ein letztes Prinzip der Verantwortung ist die Verherrlichung Gottes. Verherrliche Gott mit deinem Geld und deinem Besitz. Es geht darum, durch die rechte Verwaltung Gottes Ehre groß zu machen. Was immer ihr tut, heißt es im 1. Korintherbrief Kapitel 10, was immer ihr tut, denkt immer daran, dass alles zur Ehre Gottes geschieht. Und so kann gerade auch das Geben und die Verantwortung für das Reich Gottes ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott sein. Dankbarkeit für die erfahrene Gnade, für die Güte Gottes, dass wir Gott etwas zurückgeben von dem, was er uns gegeben hat. So empfiehlt ja auch Jesus: Macht euch doch Freunde mit dem Mammon, so seine Empfehlung, damit das Lob Gottes vermehrt wird aus vieler Münder, aus vieler Mund. Im 2. Korintherbrief heißt es, wir würden außerdem auf diese Weise, also durch diese Spende für die Gemeinde nach Jerusalem, ist das im Kontext, würden wir auf diese Weise dazu beitragen, dass viele Gott danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Denn für diese dringend benötigte Unterstützung werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zum Evangelium von Jesus Christus bekennt und so bereitwillig und freudig mit den Christen in Jerusalem und mit allen anderen teilt. Und schließlich noch ist für den Umgang mit Geld und Besitz wichtig die Frage des Glaubens. Es ist immer eine Frage des Glaubens, wie ich mit meinem Geld umgehe, das hängt mit meinem Vertrauen zu Gott zusammen. Vertraue ich ihm, dass er für mich sorgt, oder muss ich selber Vorsorge treffen? Hoffe ich auf seine Möglichkeiten und auf seine Zusagen, dass er mich versorgen wird? Das ist letztlich die Frage, die uns frei macht, anders mit unserem Geld und Besitz umzugehen. Vertraue darauf, dass Gott den segnet, der ihn an die erste Stelle setzt. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so sagt Jesus, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Und in Hebräer 11, Vers 6 heißt es: Freude kann Gott aber nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, der muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Und wenn ich das glaube, dass Gott mich segnet, wenn ich ihn an die erste Stelle setze, dann macht mich das frei. Die Amerikaner sind ja manchmal ein schlaues Volk. Ich weiß, wenn man im Moment so guckt, in Präsidentschaftswahlen könnte man einen anderen Eindruck gewinnen, aber sie haben zum Beispiel auf ihrem Dollarschein stehen: We trust in God. Wir vertrauen auf Gott. Ich finde das eine gute Erinnerung. Jedes Mal, wenn man den Schein sieht, aber ob sie sich dran halten, ist natürlich ein anderes Ding. Wir vertrauen auf Gott und eben nicht auf das Geld. Ja? Also vertraue darauf, dass Gott den segnet, der ihn an erste Stelle setzt. Und vertraue darauf, dass Gott den segnet, der ihn bittet. Im Lukas 11 heißt es, darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Das sagt Jesus. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet. Und wenn ihr schon euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euch Gott gute Gaben geben, wenn ihr ihn bittet? Und da haben wir eine wunderbare Verheißung, die uns auch freimachen kann, sodass es dann im Philipperbrief heißt, sorgt um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, das hat große Kraft, so sagt es auch Jakobus. Schließlich vertraue darauf, dass Gott den segnet, der gern gibt und anderen hilft. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, ermahnt der Hebräerbrief. Und Paulus bringt noch ein besonderes Beispiel im 2. Korintherbrief, wo er dann sie ermutigt, dass ihre Spende doch keine Spende von Geizhälsen sein soll. Und er sagt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Das heißt, wer viel mit dem wirtschaftet, was Gott ihm anvertraut, der bekommt um ein Vielfaches zurück, wie es bei Saat und Ernte ist. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das, heißt es in Vers 8. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Wer gibt, ist am Ende selbst der Beschenkte. Jesus fasst das in Lukas 6 so zusammen: Gebt, was ihr habt, dann wird Gott euch so reich beschenken, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Und nun das letzte Prinzip des Vertrauens. Vertraut darauf, dass Gott bei dir ist und dir durchhilft, ganz unabhängig davon, ob du viel oder wenig besitzt, ob du arm oder reich bist, in guten wie in schwierigen Zeiten. Für Paulus kommt es auch gar nicht darauf an, ob er viel oder wenig hat in seinem Leben. Er sagt selbst, Philipper 4, Vers 12 und 13, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Jesus sagt ja auch, macht euch keine Sorgen, der himmlische Vater versorgt euch doch. Was heißt das eigentlich, reich bei Gott zu sein? Was ist wahrer Reichtum? Ich denke, es ist ja verständlich, dass wir reich sein wollen als Menschen. Ein Leben in der Fülle hat uns doch auch Gott versprochen. Er will uns ja ein reiches Leben schenken. Warum hat er denn all das so wunderbar geschaffen, so im Überfluss? Es ist ja sein eigenes Wesen, dieser große Reichtum, an dem er uns teilhaben lässt. Diese verschwenderische Fülle an Gaben, an Kräften, an Früchten, die er den Menschen gibt. Aber was heißt das, reich zu sein bei Gott? Vielleicht ein letzter Impuls, über das Thema nachzudenken. Ich fand das so überraschend, dass Paulus im 2. Korintherbrief sagt, ihr Korinther, ihr seid so reich. Nun muss man wissen, dass die Gemeinde in Korinth materiell reich war. Es war eine ganz reiche Handelsstadt, weil sie an ganz zentraler Stelle lag. Die haben den ganzen Handelsverkehr zwischen Osten, Westen, Norden und Süden da sozusagen in der Hand gehabt. Aber er sagt, ihr seid so reich, und dann sagt er nicht, weil ihr so viel Geld habt, sondern dann nennt er einen geistlichen Reichtum, weil ihr Liebe habt zwischen den Geschwistern, weil ihr Gaben habt, die Gott euch gegeben hat, weil ihr Hoffnung habt auf die Auferstehung, weil ihr den Glauben in Christus habt und darin geborgen seid. Egal, ob du reich oder arm bist. Sag Gott, komm in meine Arme und bleibe. Du findest nirgendwo so viel Geborgenheit und Sicherheit, wie ich sie für dich bereithalte. Viel mehr, als das der Reichtum tun kann. Arm oder reich, das ist gar nicht so entscheidend, wie wir manchmal denken. Natürlich brauchen wir genug zum Essen, ja, das ist klar, das habe ich aber schon gesagt. Vielleicht eine kleine Geschichte noch dazu, die das zeigt, dass der materielle Reichtum gar nicht so entscheidend ist. Ein Reicher hat nur noch ein paar Monate Lebenserwartung und seine größte Sorge ist aber nicht sein Sterben, sondern was wird aus dem zurückbleibenden Reichtum. Und er schüttet Gott sein Herz aus und der Herr gestattet ihm ausnahmsweise, einen Koffer mit in den Himmel zu nehmen. Der Mann war überglücklich und wies seinen Finanzberater an, Goldbarren zur Verfügung zu stellen. So wie wir das vorhin schon bei Wolli gesehen haben. Kurze Zeit später stirbt er und er kommt in den Himmel und Petrus begrüßt ihn. Herzlich willkommen, aber leider können Sie Ihren Koffer hier nicht mit hineinnehmen. Aber Gott hat mir doch eine Sondergenehmigung für den Koffer erteilt, protestiert der Mann. Fragen Sie ihn. Petrus geht und fragt, kommt dann nach einem Augenblick zurück und bestätigt die Aussage, sagt aber, ich habe eine Bedingung, ich muss vorher den Koffer ansehen, was da drin ist. Petrus macht ihn auf und sieht zwei Goldbarren und sagt völlig verdutzt, Straßenpflaster? Sie haben Straßenpflaster mitgebracht? Jetzt muss man wissen, dass in der Bibel beschrieben ist, dass die neue Stadt Jerusalem ganz aus Gold besteht und die Straßen damit gepflastert sind. Und so, glaube ich, können wir, selbst wenn wir es mitnehmen könnten, bei Gott gar nichts damit anfangen. Reich ist nicht, wer viel hat, sagt Gerd Tegesen. Reicher ist, wer wenig braucht, am reichsten ist aber, wer viel gibt. Fassen wir das zusammen. Was kann man da jetzt mitnehmen, nach all dem, was ich gesagt habe? Das Erste, denke ich, vielleicht eine Anregung, diesem Thema nicht auszuweichen, sondern nochmal tiefer zu bedenken, was sagt Gott eigentlich dazu, was steht dazu in der Heiligen Schrift. Das Zweite ist, uns unseres eigenen Reichtums bewusst zu werden. Alles, was du hast, kommt doch von Gott. Und dann ein Drittens, werde dir deine Aufgabe und Verantwortung vor Gott bewusst. Sei ein guter Verwalter. Und das Vierte, lebe aus dem Glauben, aus dem Vertrauen zu Gott. Vertraue darauf, dass Gott dich versorgen wird. Und das Letzte, investiere in das Reich Gottes. Wer heute treu ist in dem, was Gott ihm anvertraut, dem wird Gott morgen mehr anvertrauen. Der Umgang mit Geld und Besitz ist zuallererst eine Frage des Glaubens, unserer Hingabe an Gott. Dankbar und mit frohem Herzen dürfen wir teilen. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und wer ist dafür unser Vorbild? Jesus selbst. Paulus sagt, denkt daran, was der Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und er wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Genau das bedenken wir, wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern. Dass er reich war und arm wurde, damit wir reich werden. Amen.